ARD.
Jens, wir wurden ja gefragt, ob wir einen Adventskalender haben, ne? Mhm. Und dann mussten wir ja sagen, nee, wir haben keinen. Mhm. Und das wollte ich ändern.
Und jetzt haben wir einen?
Nein. Im Supermarkt gab es nämlich einfach wirklich keinen mehr.
Ausverkauft?
Alles ausverkauft.
Okay.
Deswegen habe ich einen bestellt. Der kommt aber erst morgen an.
Ich dachte, der kommt am 25.
Nee, so einen hätte ich auch bestellen können, aber ich habe tatsächlich einen gefunden, den ich am Donnerstag mitbringen kann. Mhm. Deswegen habe ich zur Überbrückung dir einen Schoko-Nikolaus mitgebracht. Den kriegst du am Ende der Folge.
Vielen Dank.
Den halte ich jetzt auch nicht groß in die Kamera.
Ich habe immer nichts
für dich. Ich habe nämlich den Hersteller nicht abgeklebt, deswegen verschwindet der jetzt schnell wieder. Aber wir müssen heute mit einem virtuellen Adventskalender arbeiten. Mhm. Dafür hat sich unsere Redaktion sehr viel Mühe gegeben. Das arbeiten wir jetzt gleich durch, aber erstmal herzlich willkommen zum Bundesliga-Update. Der 13. Spieltag ist durch und du darfst das erste Türchen öffnen.
So viel zum Thema virtuell, ne? Es ist ein gefalteter Zettel, also.
Ja, wir stellen uns einfach vor, wie du jetzt an einem Adventskalender ein Türchen aufmachst.
Also wir wissen nicht, was da drin ist, ne, Leute?
Ich habe nur gehört, dass es gereimt ist, deswegen bin ich sehr gespannt. Lies laut vor, bitte.
Überragende Stimmung, brillante Tore und ein Team schwebt im Glück. Nach 7 Jahren bin ich endlich zurück.
Das klingt nach Nordderby.
Das kann eigentlich nur das Nordderby gewesen sein. Ja.
Richtig gut. Da kommt auch direkt ein Daumen hoch aus der Regie. Wir haben richtig geraten. Das war jetzt aber tatsächlich nicht so schwierig.
Ne? Aber toll gereimt, finde ich. Hätte ich denen gar nicht zugetraut.
Ja, wir üben schon mal. Und am Weihnachtsbaum wird es dann noch ein bisschen besser vielleicht.
Kann man das toppen?
Das Nordderby, ja.
Also das kann man toppen?
Das hat die Reime getoppt.
Ach so, das ja, das auf jeden Fall, das muss man sagen.
Also richtig krasses Spiel fand ich, viel besser, als ich erwartet hatte. Das war ja 15. gegen 11., ne? Mhm. Und aber fußballerisch, kämpferisch richtig krass, obwohl der HSV erst in der zweiten Hälfte das allererste Foul gemacht hat. Mhm. Aber vorher auch schon super stark in den Zweikämpfen, lag dann erstmal mit 0-1 hinten und dreht in der zweiten Hälfte dieses Spiel komplett und Volksparkstadion rastet fast so aus wie beim Aufstieg.
Das war so richtig, also das finde ich war so, die Gänsehaut ist rübergeschwappt, obwohl wir es nur so vom Bildschirm gesehen haben. Es war, du konntest förmlich greifen, wie sehr die ganze Woche über alle auf dieses Spiel hingefiebert haben. Das war wirklich absurder Wahnsinn und ich bin da so ein bisschen bei dir. Ich war gedanklich eher bei einem 0-0 als bei einem 2-2, aber auf jeden Fall bei einem Unentschieden.
Sah ja auch am Anfang schon so aus, ne? Also ich habe mal geguckt, Werder war bei einem X-Goals-Wert von 0,15 und hat aber das 1-0 dann gemacht.
Ja, aber mich hat der HSV total überrascht. Ich hätte denen ehrlicherweise auch spielerische Varianz, die sie für mich eigentlich auch während des gesamten Spiels hatten, hätte ich denen nicht zugetraut. Also du hast ja es war relativ schnell klar, über welchen Weg es die beiden Teams versuchen. Werder mit ihrem zentrumsfixierten Spiel auf engem Raum, der HSV versucht es eher über die Flügel. Und Werder hat halt versucht, den HSV wirklich sehr, sehr hoch zu pressen von Anfang an, damit der HSV dann eher lange Bälle spielen muss auf Stürmer, die eigentlich jetzt nicht so richtig in der Lage sind, lange hohe Bälle, so zumindest mal was den ersten Ball angeht, zu verarbeiten. Wenn er hinter die Kette kommt, schon. Aber dann, das hat Werder eigentlich dann am Anfang ganz gut wegverteidigt und so ist Hamburg dann ja relativ schnell auch dazu übergegangen, zu versuchen, hinten rauszuspielen. Und dass das so gut funktioniert, hätte ich ihnen ehrlicherweise vorher wirklich nicht zugetraut und das ist für mich echt auch ein Entwicklungsschritt so in der Bundesliga-Saison, dass der HSV das so gut hinbekommen hat.
Aber siehst du generell jetzt eine Entwicklung beim HSV? Weil nach den ersten Spielen haben wir uns ja ein bisschen Sorgen gemacht, dann wurde es besser. Ich fand, dann die vergangenen Wochen war es ein gefühlter Rückschritt, aber jetzt irgendwie nähern sie sich.
Naja, aber wie hast du das denn wahrgenommen? Also ich finde, dass dieses Spiel heute ein großer Schritt nach vorn war, weil sie sich überhaupt getraut haben, das so zu machen. Also auch gegen den Druck der Werderaner mit einem flachen Kurzpassspiel versuchen zu agieren. Das fliegt ihnen natürlich beim 0-1, fliegt ihnen das Ding um die Ohren, weil es ist Capaldo, der den Ball dann da direkt an der Auslinie in so einem mehr oder weniger unnötigen Dribbling kurz vor der Halbzeitpause verliert. Schmied schaltet ultraschnell um, spielt dann direkt auf Stay und Stay, dass der ein unglaublich guter Fernschütze ist, das wissen wir und der hat halt einfach dann irgendwie 3-4 Sekunden Zeit, kann sich überlegen, wie mache ich das? Du siehst richtig, wie er sich diese Ecke ausguckt, da ins lange Eck rein, flach rein. Das ist dann super gemacht, super umgeschaltet. Aber dass der HSV dann trotzdem dranbleibt. Sie machen es ja in der zweiten Halbzeit auch so weiter. Das finde ich ist dann echt krass bemerkenswert.
Ja, und halt, was für Tore das waren, ne? Wir haben ja bei Vuškovic bei diesem Tor, meintest du auch so, boah, das musst du dich erstmal trauen, den dann so mit der Hacke da reinzulegen.
Ja, also ganz ehrlich, der Typ, das ist irgendwie gecheatet. Der kann nicht 18 sein. Das funktioniert überhaupt nicht, Alter. Auch vorher schon, da gibt's ja dann irgendwie so eine kleine Rangelei. Da kriegt Vuškovic ja die gelbe Karte, ich glaube, weil er so mit dem Kopf Richtung Lienen geht und Lienen lässt sich dann fallen. Also das war jetzt nichts krass Wildes. Mhm. Ich finde trotzdem okay, dass Vuškovic dafür die gelbe Karte bekommt. Aber wie der sich dann da, so hinstellt, macht irgendwie auch noch so den Daumen von oder den Zeigefinger vor den Mund, so nach dem Motto, jetzt bleib mal entspannt hier, Leute. So, ne? Du hältst mal, ich glaube, es ist Marco Friedl, der beim Schiedsrichter steht und da irgendwie rumlamentiert und sagt: So, Kollege, du hältst jetzt mal den Mund hier. Weißt du, der ist 18. Mhm. Und dann dieses Tor, das ist ja, also mit der, das ist ja eine Flanke von der rechten Seite und der kann den ja nur noch mit der Hacke so im Vorwärtsfallen fast irgendwie reinmachen, ja. Und das Ding geht auch noch rein. Also da passte natürlich beim HSV heute dann auch schon richtig, richtig viel zusammen. Gegen Werderaner, die ich auch nicht schlecht fand.
Nee, absolut nicht. Also ich finde auch, dass über weite Strecken das Unentschieden verdient gewesen wäre. Es gab ja noch diese Szene, wo die Bremer Handspiel moniert haben. Da hast du direkt gesagt, auf gar keinen Fall darf man das pfeifen. Ich habe es ein bisschen anders gesehen. Weil
und da steht es aber schon 3-2 für den HSV.
Genau, da steht es 3-2. Aber das wäre dann ja quasi wieder der Ausgleich gewesen. Wie vorher bei dem 2-1 hat Bremen ja auch relativ schnell ausgeglichen. Und das hat sich so angefühlt wie, ah ja, jetzt gleichen sie halt wieder aus. Mhm. Und so, dass das dieser typische Spielverlauf ist. Ich würde sagen, es wurde schon mal gepfiffen.
Ja, also es ist ja so, der Ball springt dann, glaube ich, beim Torschuss, ne? Springt dann, läuft ein Werderaner, ich weiß gar nicht, habe gerade gar nicht so richtig im Kopf, wer das ist, ein Hamburger, läuft in die Szene rein und der Torabschluss wird dann mit der Hand geblockt und dadurch geht der Ball nicht aufs Tor, aber da ist halt wirklich ein halber Meter ist zu wenig, aber ein Meter Abstand irgendwie und du hast halt die Laufbewegung, dadurch geht der rechte Arm nach oben wegen des Schritts, der gemacht wird im vollen Tempo und dann springt der Ball an die Hand. Ich finde, ja, also das wurde schon gepfiffen in dieser Saison. Ich finde auch, wenn man das pfeift, dann kann wahrscheinlich kein VAR der Welt sagen, das ist jetzt eine Fehlentscheidung. Ich finde es an der Stelle aber auch richtig, dass der VAR nicht sagt, ja, jetzt, okay, das ist eine klare Fehlentscheidung, sondern okay, ist halt so entschieden worden. Schiedsrichter hatte auch einen guten Blick auf die Szene. Finde generell eigentlich echt auch gut geleitet, das Spiel, gut gepfiffen. Und deswegen okay, dass das Ding dann da nicht gegeben wird. Aber was ist denn, also hast du irgendwie so einen Mann des Spiels in dem Match?
Boah, heuer Fernandes fand ich richtig krass. Also der hat Hamburg ja auch lange vor dem Rückstand bewahrt. Ja, Vuškovic wahrscheinlich, weil er...
Also klar, Paulsen kann man auch nennen, ne, mit seinem 3-2.
Ja, gut, der kam als Joker wieder. Das war ja auch wieder ein Verletzungs-Comeback. Ist natürlich crazy, dass der Kapitän ist. Also jemand, der so viel Zeit auf der Bank verbringt. Und, aber man hat ja auch in der ersten Hälfte gesehen, dass die Spieler teilweise auch zu ihm gelaufen sind und sich von ihm so quasi den einen oder anderen Tipp abgeholt haben. Deswegen vielleicht ist das einfach ist er eher so Co-Trainer-Kapitän.
Also ich habe gedacht, gebe ich ehrlich zu, ich habe das diese Szene nicht mitbekommen, weil ich mir wahrscheinlich irgendwelche Notizen gemacht habe oder so. Ich habe den erst wahrgenommen, als er das Tor gemacht hat und habe ich gedacht, ach krass, spielt der doch noch?
Ja.
So, weil irgendwie gefühlt ist er ja die ganze Zeit immer irgendwie verletzt und so. Und ja, das ist aber natürlich überragend gut gemacht am Ende. Für mich ist aber der Gamechanger Miro Muheim. Als der eingewechselt wird, kriegt der HSV so eine auch für Werder dann irgendwann nur noch schwer zu verteidigende Überlegenheit. So, und da spielt seine Dynamik eine ganz große Rolle. Hat, glaube ich, zum ersten Mal seit 2023 nicht in der HSV-Startelf gestanden, wenn er spielen konnte. Ne? Also er war ja in der zweiten Liga dann auch mal längere Zeit verletzt und konnte nicht spielen.
Ja, oder gesperrt, das stimmt. Aber also wenn er fit war, hat er immer gespielt. Ja.
Und das hat ihn offenbar so getriggert. Also ich finde auch vor dem 2-1, nee, vor dem 1-1 ist es. Das sei ja wirklich, und da bin ich dann auch wieder bei der Weiterentwicklung. Dieses Zusammenspiel mit Dompe da auf dem linken Flügel sieht für mich aus wie ein Spielzug aus besten Zweitliga-Zeiten. Ne? Also Muheim leitet ein, dann mit Dompe bekommt den Ball zurück, läuft durch bis zur Grundlinie, überragende Flanke auf den langen Pfosten von Jatta, perfekt abgelegt in den Rückraum und dann macht Lokonga dann ein bisschen glücklich, dass er da an den Ball kommt, aber wie er es dann vollendet zum 1-1 ist auch richtig gut. Und das finde ich ist so für mich irgendwie so die Person, die diesen Schritt nach vorn des HSV für mich so symbolisiert oder darstellt.
Mhm. Ich bin mal gespannt, wie der HSV das dann am Samstag macht. Dann spielt er nämlich gegen Hoffenheim. Und das ist dann halt nochmal eine ganz andere Nummer. Aber Wir haben noch einen Podcast-Tipp, bevor wir mit dem nächsten Spiel weitermachen, ne?
Ja, wo wir über Luka Vucevic so viel geredet haben. Der Name Vucevic ist beim HSV ja jetzt nicht erst seit dieser Saison groß, sondern es gibt ja den Bruder, Mario Vucevic, der ja lange für den HSV gespielt hat und im Moment wegen Dopings, also ihm wurde Doping nachgewiesen, gesperrt ist. Er selbst beteuert immer noch, dass er unschuldig ist und es gibt da auch so ein paar Ungereimtheiten, zumindest aus Sicht vieler HSV-Fans, der allermeisten HSV-Fans. Man hat ja im Stadion in Hamburg auch noch dieses Trikot, dieses große in der Kurve gesehen, wo drauf steht hinten 44. Er hatte ja auch die 44, genau wie sein Bruder jetzt. Und da steht ja Free Vucevic drauf. Ja. Und es gibt jetzt einen Podcast, der versucht, von den Kollegen vom NDR, vom Norddeutschen Rundfunk, da mal ein wenig Licht ins Dunkel zu bringen und mal ausleuchtet, was ist jetzt, welche Seite behauptet was, wie ist eigentlich die Faktenlage, sich versucht, diesem Fall zu nähern. Geht's passenderweise ab heute in der ARD Audiothek und überall, wo es sonst Podcasts gibt. Und ich werde mir den auf jeden Fall, ich werde den wahrscheinlich direkt durchsuchen, weil es ist ein unglaublich spannendes Thema auch.
Wir verlinken den auf jeden Fall auch in den Shownotes. Ja. Und ich mache mal das zweite Zettelchen auf.
Jetzt bin ich gespannt.
Ich brachte die Defensive gewaltig ins Schlittern. Der DFB fängt schon an zu zittern.
Ich brachte die Defensive...
Also ich habe eine Idee.
Der DFB fängt schon an zu zittern. Wegen der Auslosung oder was?
Ja, ich schätze mal, dass es Diamondé ist, der ja mit der Elfenbeinküste dann gegen Deutschland spielen
das
wird bei der
Sinn.
WM. Ja. Ja, das heißt, wir sind beim Sechs-Tore-Spektakel. Eintracht Frankfurt geht unter bei RB Leipzig und hätte es, finde ich, eigentlich gar nicht gemusst. Also die erste Halbzeit fand ich nicht schlecht von den Frankfurtern. Und warum die dann in der zweiten Hälfte so auseinanderbrechen, kann ich mir nicht erklären.
Ich finde, die werfen es eigentlich schon so in Teilen nach 5 Minuten weg, als sie das 0-1 bekommen. Die ersten 5 Minuten habe ich gedacht, okay, die haben sich was vorgenommen. Das sah auch, finde ich, richtig gut aus. RB hatte in den ersten Minuten auch Probleme. Und dann gibt es einen Eintracht-Einwurf. Und dann eine ganz einfache Passkombination über Konrad Harder, der den Ball erstmal prallen lässt, ihn dann nachher wieder zurückbekommt und dann verschätzt sich Zetterer, weil läuft raus und Harder kann ihn dann so mit dem Kopf über ihn drüber lupfen. Und ich finde, da ist schon so eine Verkettung von Unklarheiten und so Abstimmungsproblemen dann irgendwie am Ende gekrönt von diesem Zetterer-Fehler, dass ich so denke, okay, irgendwas läuft da schief. Und dann bis zum 0-2, finde ich, ist es dann noch okay. Und dann brechen
Frankfurt
die.
Frankfurt hat ja noch die Riesenchancen auf einen Ausgleich.
Genau,
ne?
Dann gibt es noch die Ausgleichschancen. Und dann nach dem 0-2 ist so das Gefühl, finde ich, die brechen irgendwie auseinander. Also die sind komplett lost.
Mhm.
So, und auch wirklich so wirken teilweise hilflos, oder?
Ja, das fand ich halt auch, dass. Also mit den Erfahrungen aus den Vergangenheit, also jetzt nicht die jüngere Vergangenheit, sondern Anfang der Saison, wo du dann halt auch teilweise die richtig fetten Klatschen auch in der Champions League kassiert hast. Und ich hatte das Gefühl, dass wirklich, es stand 0-2 und dann ist direkt im Kopf angegangen, oh Gott, was ist, wenn das jetzt wieder so eine Klatsche wird? Und die hatten keine Lösungen mehr, wie sie sich da irgendwie rausfinden können. Vielleicht dann auch mit dem Kopf schon teilweise bei dem Barcelona-Spiel, was jetzt in der Champions League ansteht, wo sie auch nach Barcelona reisen müssen. Also was, glaube ich, ja, wie willst du... Also du konntest dir ja null Selbstvertrauen in diesem Spiel holen. Wie willst du da bei Barcelona antreten?
Ja, also was mich halt irgendwie stutzig macht, ist, sie liegen ja schon nach 65 Minuten mit 0-6 zurück. Und sie laufen halt auch tatsächlich 112 Kilometer. Das ist mit Abstand der niedrigste Wert dieser Saison. Das sind 7 Kilometer weniger als sonst im Durchschnitt.
Und halt auch deutlich weniger als Leipzig, ne?
In dem Spiel deutlich weniger als Leipzig, obwohl Leipzig jetzt auch wirklich nicht besonders laufstark, also die sind sehr intensiv, aber was so die gelaufenen Kilometer angeht, sind die irgendwie im unteren Mittelfeld unterwegs, ne? Und das fand ich so negativ bemerkenswert. Und da frage ich mich, welche Rolle spielt da jetzt gerade das Verhältnis innerhalb der Mannschaft auch vielleicht zu Dino Toppmöller? Also ich weiß gar nicht, ob es da wirklich so eine Art Missverständnis gibt oder glauben die ihm vielleicht nicht mehr, dass die Lösungen, die er so präsentiert, dass die dann am Ende auch wirklich helfen können?
Ja, kann schon sein. Also man muss schon sagen, dass Leipzig auch einfach brutal effektiv war.
Mal wieder, genau.
Ja, genau. Also das ist ja dann auch Teil der Wahrheit. Ja, bei Frankfurt... Ja,
Diomande, glaube ich, 3 Schüsse aufs Tor, alle drin, ne?
Ja. Und bei Frankfurt musste ich so an die Anfangszeit unter Toppmöller denken. Da lief es ja auch nicht. Und da hat man im Verein aber gesagt, wir bewahren Ruhe, wir geben ihm Zeit. Und es hat ja dann auch funktioniert. Und jetzt weiß ich nicht, ob er da irgendwie vielleicht war Champions League ein bisschen zu viel. Und also im Sinne von, natürlich sind das Highlight-Spiele, aber wenn du dann halt eine 1-5, 0-5 Klatsche mitnimmst ins nächste Bundesligaspiel, das kannst du ja auch nicht einfach so vergessen.
Also ich bin dann doch noch ein Stück beim Transfer, bei der Transferpolitik. Wir haben da vor der Folge auch mal nochmal drüber geredet. Du hast halt in der vergangenen Saison konnte sich Dino Topmöller, was seine Aufgabe bezogen auf die Mannschaft angeht, vor allem auf die Defensive konzentrieren, weil du mit Ekitike und mit am Anfang ja auch noch Omar Mamouche einfach zwei komplette Ausnahmespieler in deinen Reihen hattest. Und dann konntest du halt noch Can Uzun dazustellen oder manchmal auch Götze oder Chaby oder wie auch immer das dann irgendwie gespielt wurde. Das hat dann einfach aus sich heraus funktioniert. Und wenn du dann mal einen Gegner hattest, der eher tief steht, dann hat die individuelle Qualität das schon irgendwie gewuppt. So, und dadurch, dass du so einen Ausnahmespieler jetzt dann nicht mehr hast, ich würde sagen, so dieses gerade auch, weil du dich ja dann wirklich mit Ekitike und mit Mamouche komplett wirklich und auf die Defensive konzentrieren konntest und ansonsten eigentlich nur aufs Umschaltspiel, das verändert dann natürlich deine Herangehensweise an Spiele. Die Eintracht muss höher stehen, die Eintracht hat dann häufiger mal, also sie kriegen ja oft, ganz, ganz oft diese Umschaltgegentore, so, weil du natürlich dann mit Theat und mit Koch jetzt auch nicht die allerschnellsten Innenverteidiger hast. Am Anfang der Saison hat dann noch Nnamdi Collins mal gespielt, der ist dann in sein Formtief gefallen und das ist, glaube ich, so die Baustelle.
Ja.
Und da kannst du jetzt kurzfristig auch nicht viel dran ändern, oder?
Ich überlege aber auch gerade, ich kann mich nicht erinnern, weder Ekitike noch Mamouche, dass die länger ausgefallen wären vergangene Saison. Ne?
Nee, das kommt halt
das
auch noch dazu.
Das kommt halt auch, also ich denke, wir würden schon ganz anders reden, weil Leipzig, Frankfurt schon auf einem guten Weg war und dann halt Burkhardt ausfällt.
Ja, also das ist auch alles irgendwie so ein bisschen, natürlich so Puzzleteile zusammengebastelt und manchmal auch ein bisschen draufgehauen, damit das passt, weil das ist ja schon irgendwie schwer zu erklären. So, aber das war, ich fand das jetzt so, das ging ja mehr über ein allein sportliches Problem, finde ich, ging diese Leistung gegen Leipzig hinaus,
ja,
so gefühlt.
Ja.
Oder?
Den Eindruck hatte ich auch. Und vor allem krass auch, wer bei Leipzig alles noch fehlt. Ne? Du hast Baku, Bicabu, Henrys, Outraugu, Romelu, die haben ja alle nicht gespielt. Also, ich meine, es ist keine B11 bei Leipzig, aber trotzdem können die sich ja auf die Zeit freuen, wenn die alle wieder fit sind, weil dann halt noch mehr gehen kann.
Ja, na klar. Also von Leipzig war das ein übles Statement, muss man ganz klar, ganz deutlich, auch das zweite Mal 6-0 nach dem Augsburg-Spiel schon in dieser Saison. Das, was Ole Werner da macht, ist überragend gut. Also der macht aus denen auch, ich finde so dieses, vor dem Elfmeter, den David Raum reinmacht, lächelt der ja so ganz suffisant, ne? So nach dem Motto, ich weiß doch eh, dass der reingeht, Leute.
Ja.
So. Guckt nur auf den Ball, lächelt so ganz irgendwie so zwischen selbstzufrieden und auf jeden Fall von sich komplett von der Situation überzeugt. Und das ist einfach so ein krasses Selbstvertrauen. Und auch der blüht ja komplett auf.
Ja, absolut. Für mich war bezeichnend das Bild, ich glaube, Christensen war das, den man ein, zweimal, als es Wechsel gab, gesehen hat. Und der halt quasi vorne im Bild stand, hinten hat der Wechsel stattgefunden, er stand vorne. Und du hast die Ratlosigkeit in seinem Gesicht gesehen. Das war wirklich so, wo du dachtest so, ja, ich fühle das gerade, weil ich wüsste auch nicht, wie man euch gerade helfen könnte. Mach mal das nächste Türchen auf.
Bin ich dran?
Ja.
Mein Comeback ist gelungen und ich schreie es frei heraus. Scheiß auf Römer-Image, ich bin die graue Maus.
Er hat das böse Wort gesagt.
Graue Maus?
Ja, genau. Nee, das mit SCH, das wiederhole ich jetzt hier nicht.
Also wir reden über den FC Augsburg, der gegen Bayer Leverkusen gewonnen hat mit 2-0.
Zwei Kontertore und gefühlt ein ganz anderes Team auf dem Platz.
Findest du?
Finde ich schon. Also ich hatte das Gefühl, da haben sie das gespielt, was Sandro Wagner gerne von ihnen gehabt hätte.
Das würde ich, finde ich passend, ja. Also es ist ja eine Mischung aus dem alten FCA der Vorsaison und dem, was Sandro Wagner so schon auch in die Mannschaft reingebracht hat. Ne? Also, dass Giannoulis diesen Impact auf die beiden Tore hat, das ist natürlich was irgendwie schon auch noch übrig geblieben ist. Und also ich finde, ich hatte schon auch den Eindruck, mit dieser etwas tieferen Fünferkette und dann diesem 5-4-1 manchmal so ein bisschen dann variiert zum 5-2-3 gegen den Ball, wenn Leverkusen gespielt hat, da haben die sich irgendwie wohler gefühlt, oder?
Ja.
Das fühlte sich so an, ne?
Ja, deswegen, also ich glaube, als Sandro Wagner hätte ich vom Fernseher gesessen und gedacht, ja, danke. Also ihr könnt es, ich wusste es immer, aber irgendwie habt das unter mir nicht hingekriegt.
Ja, wobei Leverkusen sich am Anfang halt auch, also klar, denen fällt Grimaldo aus. Das spielt, glaube ich, schon eine überragend große Rolle, weil sie, das glaube ich, ist auch mit ein Grund, weshalb sie gerade in den ersten 20 Minuten diese Zugriffsschwierigkeiten haben gegen die Augsburger. Also du hast ja beim 1-0 sieht man das, die bauen ganz oft über Kevin Schlotterbeck auf, in der Dreierkette. So, und der kriegt überhaupt gar keinen Gegnerdruck vor diesem 1-0, weil Bayer sich nicht so richtig sortiert. Ne? Also du hast Giannoulis auf der Außenposition schon relativ hoch stehen, bei dem ist Hofmann und daneben ist dann Andrich frei ohne Gegenspieler. Und Schlotterbeck kann halt einfach relativ lange den Ball halten. Dann gibt es in der Mitte auch noch einen Abstimmungsfehler bei Leverkusen, weil Tabsoba es abseits aufhebt, aber dann kann Kevin Schlotterbeck sehr unbedrängt diesen Ball durchs Mittelfeld flach spielen, durch die Schnittstelle, und Giannoulis ist halt einfach dann frei durch, weil er halt den Tempovorteil hat gegenüber sowohl Hofmann als auch Andrich, das kombiniert mit dieser mit diesem Abstimmungsfehler in der Mitte, dann dadurch fällt halt dieses 1-0. Ja. So, und dann hat beim 2-0, dann hat Leverkusen hat das dann umgestellt, hat dann versucht mit Hofmann Druck auf Schlotterbeck zu machen, ab da. Und das fliegt ihnen dann aber um die Ohren, weil Andrich muss dann als Rechtsverteidiger nach außen schieben. Und sie stellen quasi da schon auf eine Viererkette um. Dadurch ist aber Giannoulis, der sich dann so ein bisschen fallen lässt, ist dann an der Stelle ungedeckt. Und beim Ballverlust hat er halt einfach keinen Gegenspieler. Kann also wieder relativ frei auf Andrich zudribbeln. Andrich muss sich nach hinten fallen lassen, weil er ansonsten, das wäre eine 3-gegen-3-Situation im Zentrum gewesen. Also er muss eine Überzahl herstellen, macht das also eigentlich richtig. Aber Giannoulis hat halt keinen Gegenspieler, weil Hofmann ja vorne bei Schlotterbeck war. Mhm. So, und dadurch kann er halt einfach 3 Minuten überlegen, bis er die Flanke schlägt. Das ist dann super von Kade gemacht. Finde übrigens auch ganz geiler Move von Manuel Baum. Das ist wahrscheinlich seine Idee gewesen, dass er Kade als Mittelstürmer spielen lässt und nicht wie sonst immer Kömür. Und Kade macht das dann super und dann hast du halt wieder das Abstimmungsproblem. Tabsoba und Poku, der dann als linker Verteidiger dann da irgendwie in der Situation ist, die sprechen sich nicht ab. Es gibt keine Manndeckung bei Kade und der kann dann relativ frei einköpfen. So, und das ist natürlich auch deshalb entstanden, weil Poku da irgendwie als Schienenspieler eingesprungen ist für Grimaldo. Ne? Also das ist so eine Verkettung. Und das kriegt Bayer dann natürlich irgendwie in der zweiten Halbzeit irgendwann in den Griff. Aber dann verteidigt Augsburg das einfach auch richtig gut nach Hause, so wie sie es immer gemacht haben.
Ja. Du hast Andrich gerade ganz oft erwähnt, deswegen würden wir jetzt mal seine Analyse hören.
Chancentechnisch haben wir, denke ich, die wesentlich größeren Chancen gehabt, auch Lattentreffer, Pfostentreffer. Aber ich glaube, aufgrund der Zweikampfführung, die Augsburg auf jeden Fall gefühlt in jedem zweiten Zweikampf immer der Sieger war, haben sie sich heute verdient.
Das war ja auch ein Thema, ne? Also wie sie zuletzt in die Zweikämpfe gegangen sind. Und ja, er hat recht, 3 Latten bzw. Pfostentreffer, 3-mal Aluminium gab es für Leverkusen. Ich finde, man hat auch gesehen, wie sich dann, wenn es wieder besser läuft, auch so ein bisschen das Spielglück umkehrt. Weil Finn Dahmen hat ja nochmal so eine Aktion, wo er direkt vor Teller, glaube ich, abwehrt. Aber das geht dann halt nicht, also wird kein Gegentor. Und das war ja auch in den vergangenen Wochen immer mal wieder Thema, dass der gar nicht so glücklich ausgesehen hat.
Ja, das auf jeden Fall. Also das ist natürlich schon irgendwie auch ein Momentumspiel dann. Ne? Also du brauchst gegen so eine Mannschaft, wenn du so gegen so eine Mannschaft in der Situation gewinnen willst, brauchst du Spielglück. Das erarbeitet sich Augsburg dann aber auch. Also ich bin da schon bei Robert Andrich. Den fand ich persönlich in dem Spiel halt auch echt nicht so richtig glücklich. Und Augsburg hat an vielen Stellen schon auch Glück, wo sie in dieser Saison auch hier und da schon mal keins hatten. Und trotzdem, ich glaube, sie sind auch wieder 5 Kilometer mehr gelaufen am Ende als Leverkusen. Und klar, Leverkusen schweres Pokalspiel auch in den Knochen gehabt.
Ja.
Das spielt dann an der Stelle möglicherweise auch irgendwie eine Rolle und die Grimaldo-Geschichte. Aber das sind halt alles so eine Verkettung, wo du dann aber auch dann zugreifen musst. Mhm. Und das hat der FCA gemacht. Und da sage ich Kompliment.
Müssen die jetzt nicht doch versuchen, Manuel Baum zu halten? Also ich habe halt wirklich... In dieser Saison, finde ich, ist der ein oder andere Trainereffekt ja auch schon verpufft, vor allem so in der zweiten Liga. Und da habe ich gedacht, guck mal, das ist ein Trainereffekt und die Idee war richtig. Und jetzt kam aber einer, der es anscheinend der Mannschaft auch erklären konnte.
Ich weiß gar nicht, ob das, also vielleicht war ja auch ganz viel von dem, was Sandro Wagner erklärt hat, einfach noch drin. Und Manuel Baum hat einfach so punktuell ein paar Dinge verändert, die Ansprache. Ja, aber dann hat es ja jetzt nicht viel mit seinem Wirken an sich zu tun und seiner Idee, sondern eher damit, wie er die Mannschaft angesprochen hat. So hier und da vielleicht so, ne? Also die beiden Flügelverteidiger standen schon noch höher als beim FCA früher, aber ganz oft auch eher in so einer Mittelfeldposition, also dass du quasi gegen den Ball ein klassisches Vierer-Mittelfeld hattest und nicht eine Fünferkette, wie es Augsburg zuletzt gespielt hat, aber auch halt eben nicht mehr die ganz breit offen oben hochstehenden Flügelverteidiger, wo du dann vorne fast immer 5 in einer Reihe, mindestens 4, meistens 5 irgendwie in einer Reihe hattest. So, also es ist eine kleine nuancierte Anpassung gewesen. Deswegen, also und ich gönne Manuel Baum das, alles gut. Ich finde nur an der Stelle vom Trainereffekt schon zu sprechen, ist jetzt...
in dem Spiel war es zu sehen, jetzt spielen sie gegen Frankfurt. Mhm. Da müssen sie es dann halt zeigen. Ich finde halt nur, Augsburg muss jetzt ja eigentlich einen Trainer finden, der da wieder reinpasst. Also du kannst jetzt nicht kommen und der Mannschaft wieder was komplett Neues erzählen.
Genau, da bin ich bei dir. Ja.
Dann mache ich mal das nächste Türchen auf. Ich bin dran, oder?
Ja.
Auf diesen Rekord habe ich schon gelauert. Wofür Gerd Müller 161 Bundesligaspiele brauchte, hat bei mir nur 76 gedauert.
Harry Kane.
Muss ja, ne?
Der nächste Hattrick.
Ja.
Ja, dann wird es Stuttgart gegen Bayern sein.
Nachdem er hier so geschwächelt hat in den vergangenen Wochen, manchmal nur einmal getroffen hat, manchmal gar nicht.
Ja, der Typ ist
haben
einfach
uns alle schon Sorgen gemacht. Er musste ja dann auch erstmal auf der Bank Platz nehmen.
Und, oder er durfte. Vielleicht ist das ja auch der Grund, weshalb er in dem Spiel dann am Ende so eskaliert ist.
Ja, weiß ich. Ich habe halt wirklich so in der Halbzeitpause gedacht, guck mal, Neuer auf der Bank, Kane auf der Bank und zack, geraten die Bayern nicht in Rückstand, sondern gehen in Führung.
Ja, das ist natürlich, also an der Stelle, Kane nach 60 Minuten zu bringen in so einem intensiven Spiel,
ja.
Tobi und ich haben ja Donnerstag auch drüber geredet und genauso hat es der VfB dann ja auch versucht. Das ist natürlich dann schon auch, also dann, du stehst dann, glaube ich, auch als Spieler auf dem Platz und denkst so, ach du Scheiße, jetzt kommt der auch noch.
Ich musste ein bisschen an Leverkusen denken. Gut, da wurden ja die drei Topstars eingewechselt mit Ulisse noch und Diaz. Aber ja, ich würde auch sagen, als Gegner denkst du doch, das ist doch Wettbewerbsverzerrung. Also, dass du den von der Bank bringen darfst, das dürfte nicht erlaubt sein.
Ja, also es war schon am Ende natürlich auch wegen Harry Kane und seinen drei Toren ein ultra bitterer Nachmittag für den VfB. Die Bayern natürlich am Ende vollkommen verdienter Sieger, spielen das richtig gut nach Hause. Aber das ist auch so ein Ding wieder, was für mich so an ganz wenigen Kleinigkeiten hängt, weil es ja ganz lange eigentlich, finde ich, bis zum 0-2 voll Augenhöhe ist. So nach der Halbzeit, zu Beginn der zweiten Halbzeit kriegt Bayern das schon etwas besser in den Griff, aber es gibt trotzdem immer noch diese Riesenchance kurz vor dem 0, vor dem 2-0 für Undav, wo er, also um ein Haar, da ist ja eine super Parade von Urbich, um ein Haar den Ausgleich erzielt, dann hast du diesen Freistoß, der zurückgenommen, wo das Tor eigentlich fällt von Natay, der wegen ganz, 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 ganz knappen Abseits zurückgenommen wird und so. Und ich sag dir ehrlich, ich habe ganz, ganz lange einen wirklich echt, wie ich finde, guten VfB gesehen.
Mhm,
das war so mein Gefühl. Und dann, du brauchst aber, um gegen Bayern wirklich was zu holen, immer einen perfekten Tag.
Mhm.
Und da waren dann halt schon auch noch ein paar dabei, auch Nübel oder so, die hatten halt einfach keinen und dann hast du auch kein Spielglück. Ne?
Ja, das waren ja immer so minimale individuelle Fehler, die dann halt eben zu den Gegentoren geführt haben. Das Tor, das dann nicht gezählt hat, habe ich auch gedacht, ach guck mal, wieder nach einem Standard.
Mhm.
Also ja, es war abseits und natürlich ist das dann kein Gegentor, aber trotzdem bleiben die Bayern da irgendwie dann schon noch anfällig. Und Jonas Urbich richtig gut. Der hat ja das 1-0 quasi aufgelegt, also eingeleitet mit seinen langen Bällen, was generell, glaube ich, so ein bisschen der Spielplan war, weil Stuttgart schon sehr nah an den Bayern verteidigt hat, dass sie es dann öfter mal mit den langen Bällen versucht haben. Und dann dachte ich mir, der Nübel hat doch nur noch bis Ende dieser Saison den Vertrag in Stuttgart, oder? Muss er sich nicht danach entscheiden?
Ja.
Und dann ist das für den ja schon interessant zu sehen. Es ist jetzt Platz hinter Neuer und da ist aber auch jemand, der das richtig gut macht.
Ja, man kann da schon ein bisschen was reininterpretieren. Also ich finde, Stichwort langer Ball, klar, das ist ja gegen hohes Pressing immer ein gutes Mittel, gerade wenn du Spieler hast, die dann auch einfach wirklich punktgenau spielen können. Dass Urbich das ist, war mir jetzt auch neu, aber der war richtig gut, der Ball.
Der war richtig gut.
Auf der anderen Seite verteidigt Stuttgart, das finde ich aber auch eigentlich gut. Ne? Du hast Leveling, der mit Leimer, der Laufweg von Leimer ist ultra gut, aber Leveling nimmt den komplett auf, ist eigentlich bis zum Ende mit dabei, bis Leimer rauslegt. Der legt ja kurz noch raus auf Ulisse, der dann da wieder reinspielt. Und ab dem Moment ist Leveling lost, weil der sich dann zu ihm orientiert, obwohl der eigentlich schon einen Gegenspieler hat, also Ulisse, und lässt Leimer in seinem Rücken gehen. Wenn er einfach bei seinem Plan bleibt und lässt ihn nicht durchlaufen, ja, dann kann er dann vor Leimer kann er den Ball wegverteidigen. Und das ist auch so eine Kleinigkeit. Ne?
Ja,
also du hast halt auch beim 0-2 ist für mich der Schlüssel, dieser Zusammenprall mit Pavlovic und Stiller. Dann bleibt Stiller bleibt auf dem Boden liegen. So, und dann gibt es auf einmal Unordnung in diesem Konstrukt. VfB komplett auf 1 gegen 1 ausgelegt. Und Harry Kane geht ins Mittelfeld rein in der Sequenz. Der nimmt ja im Mittelfeld den Ball auf, aber es ist halt niemand da, der ihn aufnehmen kann, weil du im Mittelfeld da auf einmal eine Unterzahl hast. Und aus der Abwehr kann auch niemand mit ihm mitgehen, weil die Bayern dann 5 gegen 4 laufen können. Also sie können nicht noch jemanden, die Stuttgarter aus der Kette rausschieben, um Harry Kane aufzunehmen. Und dadurch entsteht halt dieser ultra lange Weg, den er hat, wo er sich überlegen kann, wie schließe ich jetzt ab. So ähnlich wie vorhin bei Jens Day.
Mhm.
Dann ist das Ding einfach drin. So. Und das ist auch wieder ein Ding, das ist kein Foulspiel von Pavlovic, das ist einfach ein bisschen Pech beim Zusammenprall, dass Stiller da liegen bleibt und halt angeschlagen.
Ja.
So.
Man muss aber auch sagen, allein in der ersten Hälfte hatten die Stuttgarter 9 Torschüsse und das hat noch kein anderes Team geschafft.
Ja, das war ich.
Ne, also
das
gegen ist, die Bayern.
Das ist wie gegen Köln im Pokal und oder Freiburg. Das sind so Kleinigkeiten und dann sind die Bayern einfach. Die kannst du dann einfach nicht mehr einfangen. So die rote Karte macht dem Ganzen dann, setzt dem Ganzen dann den Deckel drauf quasi. Aber
also auch, weiß ich, ist in dem Moment, glaube ich, einfach ein Aussetzer im Kopf.
Ja, ist also ein bisschen Reflex.
Klar. Ja, genau, dass er dann halt den Arm noch so rausschiebt. Ja,
also alles am Ende ziemlich, sieht es ziemlich düster für den VfB aus, aber ich finde, ganz, ganz viele Sachen waren eigentlich gar. Also, wenn du gegen die Bayern was holen willst, musst du es so machen. Und das Risiko, dass du dann richtig kassierst, das gehst du dann halt ein. Aber ansonsten. Also das ist meiner Meinung nach zum Beispiel auch Union eingegangen, dieses Risiko.
Ja, sie hatten am Ende aber halt, dann halt nicht 5 kassiert, ne?
Ja, am Ende hatten sie irgendwie noch ein bisschen mehr vom Spielglück, was dem VfB jetzt in dem Spiel halt gefehlt hat.
Das stimmt. Die Bayern jetzt einfach nach 13 Spieltagen eine Tordifferenz von plus 40.
Wahnsinn,
das unfassbar. Ist einfach unfassbar.
Ja, sie haben ja, glaube ich, jetzt auch zum ersten Mal die ersten 12 Bundesligaspiele in Folge gewonnen. Ein Unentschieden, genau.
Ja.
Aber 12 Siege, ein Unentschieden, das gab es sogar in der Historie des FC Bayern.
Krass.
So, ich mach das nächste Türchen auf und das ist Nummer 5. 211 Bundesligaspiele blieb ich mit diesem Fehler verschont. Doch jetzt hat es mich erwischt und für die Gegner hat es sich gelohnt.
Boah. Ich überlege gerade, gab es noch einen Platzverweis?
211 Bundesligaspiele mit diesem Fehler. Marvin Schwäbe vielleicht, der Ausrutscher?
Boah, weiß ich nicht. Also ich glaube, wir brauchen einen Tipp. Hier, Dani da Costa Eigentor.
Dani da Costa hat schon 211 Bundesligaspiele, krass.
Und noch kein Eigentor. Ja, okay. Aber doll, also da wäre ich nicht drauf gekommen. Ich kann nicht so gut Lippen lesen, vielleicht sagst du es einmal laut.
Jetzt 212.
Jetzt hat er 212, falls ich es gehört habe.
Danke, Vinny aus der Regie. Ja, dann sind wir beim Freitagabendspiel. Mhm. Mainz gegen Gladbach. Und da... noch nicht, also neuer Trainer, aber nicht Dauertrainer.
Naja, sogar nur dieses eine Spiel, ne?
Genau. Also es steht ja jetzt auch schon fest, dass Urs Fischer übernehmen wird, der dann witzigerweise das erste Mal in der Conference League auf der Trainerbank sitzen wird, an der Seitenlinie stehen wird. Da bin ich sehr gespannt drauf. Passt ja eigentlich, aber Benjamin Hoffmann konnte...
Findest du, das passt, Urs Fischer?
Ja, ich glaube schon.
Okay.
Also ich glaube, dass er auf jeden Fall die defensive Stabilität bei den Mainzern bringen wird. Ich meine, ganz ehrlich, bei dem 0:1 gegen Gladbach muss man auch sagen, es ist einfach Pech. Es gab ein Eigentor, das dann nochmal zurückgenommen wurde. Das zweite Eigentor hat dann halt gezählt und das war das einzige Tor des Spiels.
Ja, aber ich sehe da nicht so viel Pech. Also ich finde, Gladbach macht das schon wieder richtig gut.
Das stimmt. Aber ich finde, es ist schon immer Pech, wenn ein Eigentor dann reinfällt. Und du hast dann halt auch in der Offensive schon deine Probleme. Also es waren schon Chancen da, wenigstens einen Ausgleich zu erzielen und da weiß ich nicht, was bei Mainz gerade los ist.
Ja gut, du hast halt mit Nelson Weiper und mit Fabio Moreno, der aus der zweiten Mannschaft kommt, hat in der Regionalliga in 16 Spielen 9 Buden gemacht. Ich finde, das hat so grundsätzlich, finde ich, war das eigentlich schon echt ganz geil. Moreno hat ja dann auch noch zwei, da führt Gladbach schon, zweimal trifft er noch Alou in der zweiten Halbzeit. Und auch Nelson Weiper spielte ja zuletzt gar keine Rolle. Haben wir ja am Donnerstag auch schon drüber gesprochen, dass es vielleicht jetzt irgendwie für ihn gut sein kann, dass sein ehemaliger Trainer, mit dem er in der A-Jugend so mega erfolgreich war, Benny Hoffmann, dass der jetzt da die Bank übernimmt quasi.
Aber war halt nur das eine Spiel. Also ja, das war also ja klar.
Ich finde, du hast halt bei den Gladbachern, die sind halt einfach eine Spur abgezockter und du merkst halt das Selbstvertrauen im Moment bei denen. Und für mich ist so Jens Kastrop, wie der sich auch in diese Anforderung reingearbeitet hat, ist für mich so ein bisschen auch gerade das Sinnbild dafür. War in dem Spiel, glaube ich, auch der Gladbacher mit den meisten Torschüssen und das als rechter Flügelverteidiger. Und das ist ja, die Gladbacher haben so eine ganz eigene Variabilität. So in der Offensive ist es ganz oft so ein bisschen wie Bayern München, dass die Außenverteidiger auch sehr zentral agieren. Kastrop immer wieder mit reingezogen, vor dem Tor. Da gibt es ja eine Ecke. Also dieses Tor resultiert ja aus einer Ecke. Und zu dieser Ecke führt ein Angriff, wo Luca Netz, der Linksverteidiger, ins Zentrum dribbelt. Dann über, ich glaube, Rocco Reitz auf Kastrop spielt, der Rechtsverteidiger, der auch im Zentrum steht und abschließt. Und Batz muss unnormal halten. Also der Keeper von Mainz hält das Ding super geil. Und daraus resultiert die Ecke. Und solche Szenen hatten wir vorher immer wieder schon, auch ganz am Anfang. Und das ist auch nicht, also das ist was bei Gladbach seitdem Eugen Polanski da ist, immer wieder passiert. Ne? Dass die Flügelverteidiger quasi als ins Zentrum ziehen, als zusätzliche Offensivspieler, um dann das Zentrum offensiv zu unterstützen. Und Kastrop ist aber auch dazu mega zweikampfstark, total spielintelligent, verfüllt dann halt die Fünferkette auf, wenn es notwendig ist. Ansonsten schiebt er dann auch mal vor in eine Mittelfeldposition, auch immer wieder zentral in so eine, ich sag mal, absichernde oder spielgestaltende Rolle. Also es gefällt mir wirklich richtig gut, was Gladbach macht. Und ich habe von Mainz jetzt kein schlechtes Spiel gesehen. Aber wirklich nicht. Und ich glaube, dieser Benny Hoffmann wäre näher am Spiel, an dem, was Freiburg gerade kann, was Mainz gerade kann, als Urs Fischer. Weil Urs Fischer ist ja so, ja, das ist ja wirklich krasser Mauerfußball.
Mhm. Aber vielleicht hilft es dir dann halt auch wirklich mal. Also das ist ja meistens das, was den Abstiegskandidaten hilft, wenn sie dann den Trainer wechseln. Und ich kann mir halt auch vorstellen, ihr habt am Donnerstag ja auch drüber geredet, dass dieses Bo Henriksen-Rumpelstilzchenhafte sich so ein bisschen abgenutzt hat. Mhm. Und er ist halt das komplette Gegenprogramm jetzt.
Urs Fischer, ja, auf jeden Fall. Das, also ich finde aber so richtig schlüssig, sportlich schlüssig, finde ich das jetzt nicht auf den ersten Blick wirklich nicht.
Ja, jetzt können wir dann die Partie gegen Lech Posen abwarten. Dann geht's nach München. Mhm. Da ist eine Urs-Fischer-Mauer-Taktik vielleicht gar nicht so schlecht.
Ja, da holen die wahrscheinlich dann was. Das sind wahrscheinlich die Ersten, die gegen die Bayern gewinnen.
Das wäre richtig krass. Gladbach spielt gegen Wolfsburg.
Das war ein Spaß übrigens.
Und ich öffne Briefchen Nummer 6. Diese Saison haue ich nicht oft einen raus, doch heute hat's geklappt in einem 200. Spiel im deutschen Oberhaus.
200. Spiel, da klingelt was.
Das habe ich auch im Hinterkopf.
Da klingelt was.
Was haben wir denn noch übrig?
Dortmund-Hoffenheim.
Heidenheim könnte es sein, oder? Hauen nicht oft einen raus? Ach ja. Nee, Jule Brandt sehe ich gerade.
Stimmt, Jule Brandt hat heute sein 200. Spiel gemacht. Genau, ja. Das war's. Ja.
Julian Brandt hat für Dortmund getroffen, Nico Schlotterbeck hat auch getroffen und deswegen hat Dortmund mit 2:0 gegen Hoffenheim gewonnen.
Ich finde...
In dem sogenannten Spitzenspiel.
Ja, war es doch eigentlich, oder?
Ich habe ein bisschen mehr erwartet. Ich habe irgendwann so gedacht, ja, es ist erfolgreich, es ist halt boring, boring BVB jetzt.
Also taktisch war das ein absolutes Meisterstück, finde ich. Hast du im Kopf eine Mann, noch nicht mal die Bayern haben das geschafft? Dass du diese Hoffenheimer, dieses unglaubliche Tempo, diese Aggressivität und diese Variabilität komplett aus dem Spiel zu bekommen.
Mhm.
Das habe ich, also vielleicht habe ich das jetzt einfach nicht alles, aber das hat meiner Meinung nach noch keine Mannschaft geschafft. Und das war, finde ich, also auch die Hereinnahme von Jan Koto zum ersten Mal seit 5 Wochen in der Startelf. Und dass er spielt so eine ganz entscheidende Rolle mit, weil er so zum einen defensiv immer so das entscheidende Puzzlestück an manchen Stellen war, wenn es notwendig war, aber er halt auch so ein verkappter Spielmacher im Zentrum war. Und dadurch haben sie halt dieses aggressive Arbeitermittelfeld mit Prömel und Börcher und dann immer wieder ja auch noch Aslani, der so ein bisschen mit zurückkommt, das haben sie halt einfach ausgehebelt, weil sie dadurch oft Überzahl hatten, wenn Girassi auch noch zurückgekommen ist. Also du hast das Form 1-0 zum Beispiel, da hast du im Zentrum, weil Jan Couto, das ist ja ein Diagonalball von Schlotterbeck, Hoffenheim presst, Diagonalball Schlotterbeck und Couto verarbeitet den im Zentrum. Ist also da irgendwie als Anspieler auf einer Höhe mit Girassi, zu dem lässt er den ja prallen. Und dadurch, dass Girassi noch mit zurückkommt, hast du eine 4-gegen-3-Situation da. Eine Überzahl für den BVB. Mhm. Und dann macht Couto das super, weil er dann ja, nachdem er diesen ersten Pass gespielt hat, läuft er ja über die Halbspur durch, bekommt den Ball nochmal wieder zurück, spielt in den Rückraum und dann ist Brandt da und macht sein Tor im 200. Bundesligaspiel. Aber so grundsätzlich diese Herangehensweise, sonst hat man das schon mal von Svensson auf der anderen Seite gesehen, dass der mit ins Zentrum gegangen ist, um so ein bisschen auch das Spiel mitzugestalten, dass das Couto jetzt auch gemacht hat. Also es waren beide, je nachdem zu welcher Situation. Und Dortmund hatte immer, fand ich richtig krass, immer 4 Mann in der letzten Reihe. Immer. Also du hast immer die Viererkette aufgefüllt. Einmal durch Couto, wenn dann Svensson auf der anderen Seite mal rausgegangen ist. Ganz oft war aber auch Couto vorgeschoben. Dann hat Svensson hinten die vierte Position dargestellt und Anselmino ist ins 1-gegen-1 gegen Touré gegangen, hat dann da gecovert. Also das ist, fand ich, wirklich, wirklich richtig gut vom BVB. Und auch spielerisch an vielen Stellen echt gut, echt in Ordnung. Also das war, der BVB hat mich in dem Spiel sehr positiv überrascht.
Also worauf ich hinaus wollte, war, es ist halt kein Spektakel. Ne? Also ja, wie gesagt, ich glaube, dass die BVB-Fans schon froh sind, dass es in der Liga wieder läuft. Aber so dieses geile Flutlichtspiel in Dortmund kam halt gar nichts rüber.
Findest du?
Ja, ach, ja, fand ich schon.
Ja, okay, finde ich spannend. Ich persönlich finde, also ich denke, das war der Plan, dass es halt kein Spektakel wird, weil dann ist es gegen Hoffenheim halt wirklich, die mit dieser individuellen Qualität, die die haben, ist es dann echt ein, wird so ein 50-50-Ding. Und dass du das verhinderst gegen diese Truppe, das ist schon wirklich krass bemerkenswert, finde ich.
Ja, und bringt Platz 3 in der Tabelle, beziehungsweise sichert Platz 3 in der Tabelle. Und es sind jetzt schon 5 Punkte dadurch Vorsprung auf einen Nicht-Champions-League-Platz.
Ja, das ist, ja, also sie werden ja mit der Meisterschaft wird niemand anders außer der FCB was zu tun haben. Aber mit Leipzig um Platz 2 betteln traue ich Dortmund jetzt gerade im Moment zu.
Da müssen sie aber anfangen, wieder mehr Tore zu schießen. Wenn's am Ende
immerhin waren es diesmal 2.
Immerhin waren es 2, das stimmt.
Und du hast noch diese Riesenchance für Guirassy in der letzten, das ist nicht die letzte Minute, aber ziemlich kurz vor Schluss.
Ja.
Das ist auch wieder typisch im Moment.
Frei vorm Tor im Prinzip, ja.
Wobei, wie hast du den wahrgenommen? Ich fand den in dem Spiel eigentlich auch gar nicht so schlecht.
Ja, ich habe unserem Kollegen Marc Eschweiler zugehört, der das bei Sportschau Live im Audiostream gemacht hat. Und der hat dann am Ende auch gesagt, du möchtest beim BVB aktuell auch einfach gar kein Mittelstürmer sein. Weil, also dieses Spiel ist nicht darauf ausgelegt, Guirassy in Szene zu setzen.
Er ist aber schon immer noch ein wichtiges Puzzleteil, ne? Also er
ja,
ist ja
absolut.
Er ist also oft, finde ich, an Offensivaktionen beteiligt und zwischendurch hatte ich den Eindruck, ist das auch nicht gewesen. Also er war so isolierter und den Eindruck habe ich jetzt nicht mehr, auch wenn er wieder nicht getroffen hat.
Ja, aber hätte er. Also eigentlich muss er das Tor machen.
Ja.
Deswegen.
Hätte er wahrscheinlich auch am Anfang der Saison gemacht.
Wahrscheinlich schon. Oder in der Champions League. Ja.
Okay. Nächstes Türchen?
Ja.
7. Für uns gibt's endlich wieder Grund zu hoffen. Wir haben zum ersten Mal außerhalb der eigenen Stadt getroffen.
Das ist auf jeden Fall St. Pauli. Ja, die haben ja bisher nur innerhalb von Hamburg getroffen, also entweder im eigenen Stadion oder halt beim HSV.
Die Reime sind wirklich überragend, Vinny, muss man sagen. Kompliment.
Ja, er sollte das vielleicht beruflich machen. Wer weiß, ob er beim nächsten Mal, wenn Nikolausabend ist, dann von Tür zu Tür zieht und Geschenke verteilt. St. Pauli 1:1 in Köln gespielt. Buchstäblich die letzte Aktion des Spiels, weil danach wurde ja abgepfiffen und nach 9 Niederlagen in Folge endlich mal wieder einen Punkt geholt.
Ja, also ich bin nicht so ganz sicher, ob das wirklich der Plan war, ne? Aber für mich ist der Schlüssel.
Also ich glaube, ein Punkt war schon der Plan.
Ja, also das, was ich so kurios finde, ist, sie liegen 0-1 hinten und St. Pauli spielt aber ja die ganze Zeit, als würden sie 1-0 führen.
Mhm.
Und das macht es aber dem FC so schwer, das Spiel dann irgendwie zuzukriegen. Also ich meine, das 1-0 durch Elmaler, das entsteht ja aus einer Freistoßsituation für St. Pauli.
Ja.
Ne? Also klar, das ist ein Konter und ich weiß gar nicht, was man da noch viel anders machen kann. Das ist einfach überragend gut von dem.
Also das, als wir das am Samstag gesehen haben, haben wir auch gesagt, das sind 3 perfekte Ballkontakte und dann ist der Ball im Tor. Also das ist schon individuell richtig gut gemacht.
Ja, und St. Pauli stellt ja schon Pereira Larsch dahin.
Ja.
Das ist ja der Gegenspieler, der ihn verfolgt. Und der ist ja schon, wurde in dieser Saison schon mit deutlich über 35 km/h gemessen. Also der hat schon ordentlich Hackengas. So,
ja.
Und du hast trotzdem immer das Gefühl, so Elmaler, wenn der ein bisschen Körperkontakt von hinten kriegt und der führt ja den Ball, dass der dann trotzdem immer nochmal wieder so, ach, der ist wieder da, zack, 2 Schritte wieder weg. So, und du kannst den nicht einfach, kannst du einfach nicht verteidigen. Und trotzdem ist es mir dann vom FC danach zu wenig, weil der St. Pauli versucht sich ja wirklich auf die Defensive zu fokussieren und vielleicht war das auch der Plan, weil sie halt gesagt haben, boah, wir können diese Umschaltsituation verteidigst du nicht, deswegen lass gucken, dass wir das so lange bei 0-1 halten wie möglich und dann gucken wir mal, was am Ende noch geht und das ist ja dann aufgegangen.
Das ist aufgegangen, aber wenn ich das richtig in Erinnerung habe, war das der erste Schuss aufs Tor.
Ja,
das
ist mir auch natürlich zu wenig, ne? Und irgendwie hilft der FC ja auch wieder mit, ne? Also du hast dann so eine Halbfeldflanke von Sinani in den Strafraum und Florian Kainz lässt Sinani einfach in Ruhe. So. Und der weiß ja selber, er ist ja auch einer, der das gerne macht. Wenn du so einen Spieler mit den Möglichkeiten im Fuß, wenn du den einfach in Ruhe lässt und der kann sich überlegen, wo geht der Ball hin, das ist keine gute Idee. Weiß er aus eigener Erfahrung, weil er selbst das ja so spielt.
Ja.
So. Und dann ist natürlich auch Sebo Lonsen im Kopfballduell da gegen Ricky J. Jones ist auch nicht so richtig glücklich, ne? Und Schwäbe rutscht dann auch noch weg. Also da kommen schon auch noch ein paar Sachen zusammen, dass dieses Tor überhaupt
Also vor allem dieses Wegrutschen, das war ja eh Thema bei dem Spiel. Die sind ja wirklich da rumgerutscht, als würden sie auf Eis spielen. Ne?
Ja.
Aber Jay Jones, Bundesliga-Debüt und direkt dann Premierentor.
Ja, Das ist auch so, du merkst es auch richtig, dass es schon auch irgendwie eine Erleichterung ist, endlich mal wieder zu punkten für St. Pauli. Und trotzdem sage ich, der FC muss halt einfach gegen so einen passiven Gegner das Spiel zu machen. Und das können sie halt nicht. Also du hast dann noch diese eine Chance von Ache kurz vor Schluss, wo er, da geht er nach außen und holt sich einen Einwurf ab und zieht dadurch mal Smeed aus dem Zentrum raus. Und dann rückt er selbst nach und Smeed kommt dann irgendwann auch total platt, weil Ache wurde ja eingewechselt, total platt irgendwann hinterher getrottet. So hat dann diese Riesenchance, wo er aus kurzer Distanz abschließen kann und der Ball geht halt nicht rein. So, dann musst du das Spiel zumachen. Macht Köln nicht. Und sie haben halt vorher aus dieser ganzen Überlegenheit, Feldüberlegenheit zu wenig gemacht. Das werfe ich dem FC dann schon vor.
Ja, aber also da finde ich halt, die sind immer noch Aufsteiger. Ja,
alles
ich
gut. Aber
kauf Kwasniok das nicht ab, dass er sagt, wir sind in jedem Spiel Underdog, weil da, ne, du spielst zu Hause und du bist so viel besser unterwegs, was die Formkurve angeht. Aber ein 1-1 gegen St. Pauli ist eigentlich schon okay.
Du, alles in Ordnung. Ich finde, gemessen am Spielverlauf. So, und das ist auch, Gladbach hat sie auf demselben Weg zum Beispiel auf die, aufs Glatteis gelockt. So, man weiß jetzt, wie man diesen FC, die am Anfang so geflowt haben, wie man die halt einfach aus der Reserve locken kann. Und das ist dann doch ein relativ leichtes Mittel.
Aber die Kölner sind trotzdem Achter. Und dadurch, dass Frankfurt halt auch nicht gewonnen hat, sind es 5 Punkte auf einen möglicherweise internationalen Platz. Also, das ist schon okay für einen Aufsteiger. Ja. Ich mach mal weiter. Dieser Patzer bleibt wohl für immer. Er ist zwar nicht mehr jung, aber hatte keinen Schimmer.
Dieser Patzer, das ist natürlich der Ballverlust von Anthony Jung.
Ah, boah,
also,
ja.
Das ist lyrisch richtig stark. Hochwertig, Vinny. Mein lieber Scholli. Also
stark.
Anthony Jung im Spiel. Heidenheim gegen Freiburg. Anthony Jung eingewechselt als Ersatz für Rosenfelder, der erst eingewechselt worden ist und verletzt wieder raus musste. Und er spielt halt Schimmer den Ball quasi in den Lauf, dass der auf sein Tor, also auf das Tor von Anthony Jung und auf den Keeper Atubolu zulaufen kann, den Freiburger Keeper, und dann das 2-1 für Heidenheim machen. Zweite Mal hintereinander, dass Heidenheim ein Spiel gedreht hat.
Ja, voll krass, ne? Zweite Mal hintereinander mit einem Rückstand in die Pause gegangen. Finde ich, war in dem Spiel eigentlich absolut nicht verdient, weil man hatte schon das Gefühl, dass Heidenheim so den Schwung aus dem Spiel davor mitnehmen konnte und wieder mehr Selbstbewusstsein auch hatte. Es hieß ja auch, dass Frank Schmidt sehr viele Gespräche unter der Woche geführt hat. In der Zeit hat Freiburg halt Pokal gespielt. Also ich hatte auch schon ein bisschen das Gefühl, dass die Freiburger sehr müde waren, aber nutzen dann ihre Chance und in der zweiten Hälfte wird Freiburg nicht besser und Heidenheim trifft dann auf einmal.
Ja, Freiburg hat mich enttäuscht.
Ja, was heißt enttäuscht? Also ich habe das Gefühl, dass die in dieser Saison halt eine Mannschaft im Mittelmaß sind. Und so spielen sie auch Fußball.
Ich finde, sie hatten große Schritte nach vorn gemacht, gefühlt. Klar, es war dann Mainz. Da muss man die Leistung wahrscheinlich dann nochmal mehr in Relation setzen, nach heutigem Wissen. Sie haben jetzt Suzuki rausgelassen, was natürlich auch an der Pokalbelastung liegen kann. Vielleicht muss man es in Heidenheim auch so spielen, dass du dann da irgendwie versuchst, mit Wucht und Mansambi und möglichst viel Körperlichkeit irgendwie entgegenzugehen. Aber am Ende ist das meiner Meinung nach dann auch irgendwie der Grund, weshalb ihnen das Spiel so entgleitet, ne? Oder weshalb sie überhaupt gar nicht richtig reinkommen. Und weil das spielerische Element hat gar keine Rolle gespielt in der Idee.
Mhm.
Und das hat mich ein bisschen enttäuscht. Da hatte ich gedacht, dass sie da eigentlich, also vielleicht sind sie weiter und sie haben es noch nicht probiert, aber das fand ich jetzt irgendwie so, also insofern finde ich Heidenheim auf jeden Fall komplett der verdiente Sieger.
Ja, absolut.
Und von Freiburg ist es einfach zu wenig, um da zu gewinnen. Aber es ist auch wieder, immer wieder erstaunlich, der Vibe, der auf diesem komischen Schlossberg da entsteht, oder? So im Winter, finde ich, das ist ja dann auch nochmal
irgendwie
sowas ganz
Eigenes.
Also sagen
ja alle, dass es immer unangenehm ist, dort zu spielen. Ich war tatsächlich noch nie da, aber es soll ja sehr, sehr kalt, sehr, sehr windig, sehr unangenehm einfach sein. Und dann ist das vielleicht ein Vorteil, den die Heidenheimer jetzt so langsam wieder für sich entdecken. Mhm. Weil das war der zweite Heimsieg erst in der Saison. Ne? Ja. Also die einstige Heimmacht sind sie jetzt, stand jetzt noch nicht. Vielleicht entwickeln sie sich wieder dahin. Und bei Freiburg muss man halt auch sagen, vielleicht sind die es einfach nicht mehr gewohnt, diese Dreifachbelastung zu haben. Und das ist jetzt so, gerade gegen Jahresende macht sich das dann ja schon bemerkbar, dass du einfach in 3 Wettbewerben noch mit dabei bist.
Ja, du hast da, das finde ich spannend, du hast ja auch da vor dem 1-1 hast du ja auch irgendwie einen individuellen Fehler. Das ist ja Rosenfelder und Atubolu, so ein Missverständnis, wo überhaupt erst die Ecke durch entsteht, aus der dann das 1-1 fällt. Dieser individuelle Fehler von Anthony Jung. So, Jung hat jetzt nicht so viel gespielt, also der müsste eigentlich noch relativ... Also fehlende geistige Frische kann an der Stelle eigentlich keine Rolle gespielt haben. Aber so insgesamt bin ich da bei dir. Ja.
Und du hast halt auch wenig Training, um dich wirklich auf den Gegner vorzubereiten, weil du halt in dieser Taktung mit den englischen Wochen spielst. So geht es ja auch weiter. Freiburg jetzt gegen Salzburg, dann Heidenheim auf St. Pauli. das wird auch sehr spannend. Mhm. So, dass die direkt gegeneinander, also direkte Konkurrenz im Tabellenkeller gegeneinander, dann können beide zeigen, ob sie den positiven Trend bestätigen können.
Der erste Abstiegsgipfel des Jahres. Oder gab es schon einen?
Es gab ja schon HSV gegen Heidenheim gab es schon.
Stimmt. Ja, stimmt.
Gladbach gegen Heidenheim weiß ich jetzt gar nicht. Aber ja, wir machen einfach mal weiter mit dem letzten Spiel. Da kann ich mir ungefähr vorstellen, was es ist. Ich bin auf den Reim gespannt.
Das Türchen mache ich trotzdem auf, weil auf das wird wieder große Lyrik sein. Wurde auch Zeit, dass wieder zu Haus die Party startet. Auf diesen Heimsieg haben wir seit Januar gewartet.
Seit dem 14. Januar. Also sie hätten beinahe ein ganzes Jahr voll gemacht, die Wolfsburger, ohne Sieg. Haben dann 3:1 gegen Union gewonnen. Und waren, glaube ich, selbst davon überrascht, dass von Union relativ wenig kam. In der zweiten Hälfte standen die Unioner dann ja irgendwann mit 4 Stürmern, glaube ich, auf dem Platz. Und waren ja dann auch nah dran, das Spiel nochmal richtig spannend zu machen. Haben dann 11er vergeben und dann fand ich das 1:3 auch völlig in Ordnung.
Ich finde auch, dass Wolfsburg sich das verdient hat. Und das Wolfsburg wird gefährlich fürs Mittelfeld, wenn das so weitergeht. Also den traue ich in Lauf zu.
Ja, ich finde, also du hast bei Wolfsburg schon so ähnlich wie bei Gladbach am Anfang, also bei Gladbach hat es ein bisschen länger gedauert, aber du siehst halt schon so die Weiterentwicklung jetzt, nachdem der Trainer entlassen wurde, nachdem Paul Simonis weg war, hast du halt erstmal die Niederlage gegen Leverkusen, aber dann gab es vergangene Woche ja schon das Unentschieden, wo du eigentlich auch hättest gewinnen können und dann jetzt eben den ersten Heimsieg seit Januar.
Ich finde, du hast halt einfach mit Eriksen und Meier, das könnte ein richtiges Traumduo werden noch im Laufe der Saison.
Meinst du, die haben sich jetzt so richtig aneinander gewöhnt?
Die harmonieren so gut, finde ich. Und ich finde dieses 3-0, wo Eriksen dann, ist ja eine Konterchance, dribbelt, kann eigentlich auch nach rechts rausspielen, ist vielleicht sogar eigentlich auch der naheliegendere Passweg. Und er entscheidet sich halt für diesen total komplizierten Schnittstellenball auf Meier, der muss so gut getimed sein, weil es halt einfach ein total krasser Abstand, also kurzer Abstand zwischen den beiden ist. Du hast wenig Platz, um den da durchzustecken. Der kommt punktgenau, Meier macht den rein und das ist so die neue Bundesliga-Bromance in Wolfsburg.
Ja, ich fand auch generell so den Matchplan gut einfach. Also, dass sie Glück oder das gibt ihnen recht, dass sie früh in Führung gegangen sind und dann halt so dieses abwartende Spielen, sich zurückziehen, auf Konter lauern und das halt gegen Union. Also das haben sie schon sehr gut gemacht.
Ja, und Union, die rennen dann in der zweiten Halbzeit an. Ich finde den Elfmeter, den sie bekommen, das ist irgendwie einer der kuriosesten, aber auch irgendwie geilsten Elfmeter, die es in dieser Saison gab. Ne? Auch wieder beim Union-Spiel gab es doch schon mal so einen geilen. Wo Leopold Querfeld, das war gegen die Eintracht, wo Leopold Querfeld doch Johnny Burkhardt so ausgehebelt hat wie beim Wrestlen, glaube ich. Ne? War das nicht so? Ich weiß nicht mehr, ob da Elfmeter gepfiffen wurde. Auf jeden Fall das jetzt. Da zieht dann Kuliarakis, zieht Elin statt Trikot einfach komplett über den Kopf und der weiß gar nicht mehr, wo der ist, weil er gar nichts mehr sehen kann.
Ja, er muss es sich dann selbst komplett ausziehen, weil es erstmal nur so halb über den Kopf gezogen ist, dass er halt wirklich nichts mehr sieht. Ist ja auch ein nettes Weihnachtsgeschenk. Vielleicht wollte er das Trikot mitnehmen und wollte halt nicht warten bis nach dem Abpfiff.
Meinst du, die Familie Kuliarakis kriegt ein Illich-Trikot oder was?
Ja, aber fand ich auch krass, also jetzt nicht mehr wahrscheinlich, weil es gab ja dann den Elfer dafür, obwohl er hat ja nicht getroffen. Aber fand ich krass, dass der Schiedsrichter das erstmal nicht gesehen hat.
Ja, das stimmt. Das war schon, hätte man sehen können. Und, außer man ist Illich, man hatte da ein Trikot
geguckt. Ja, als Illich kannst du es nicht sehen. Wobei Illich das halt auch clever macht, weil dass diese Hand am Trikot ist, das passiert ja mal. Mhm. Aber er macht dann auch den entscheidenden Schritt zurück, dass es dann halt wirklich über den Kopf geht. Also das ist auch schon schlau rausgeholt.
Ja, stimmt.
Jens, ich glaube, wir sind durch. Und bevor der Nikolaus neben mir schmilzt, würde ich sagen, wir warten mit der zweiten Liga bis nächste Woche. Dann hat sich vielleicht auch mal oben ein bisschen mehr getan, weil aktuell bleibt es immer noch dabei. Schalke, Tabellenführer, jetzt Elversberg, Zweiter, Paderborn, Dritter. Mhm. Und wir hören uns dann nächste Woche wieder.
Ja,
machen wir so. Machen wir so, oder?
Ja.
Dann kommt gut in die neue Woche und bis Donnerstag.
Macht's gut.